Da. Hallo. So, nächste Folge, lass mal klubben. Und wir bleiben thematisch natürlich im November, weil es ist ja noch November. Und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, der eigentlich hauptberuflich Direktor beim NFV ist, aber nicht primär jetzt heute in dieser Rolle als Gast in dieser Folge ist. Wir haben Jan Basler da und Jan Basler ist Geschäftsführer der Robert-Enke-Stiftung und das schon seit, korrigiere mich, seit Gründung 2010, Anfang 2010.
Ja, richtig, Torben, genau. Seit mittlerweile der ursprünglichen Stiftungsgründung am 15. Januar und dann der ersten konstituierenden Sitzung im darauffolgenden Monat Geschäftsführer.
Okay, Jan, vielen, vielen lieben Dank, dass du da bist. Vielen lieben Dank, dass du dir auch während deiner Arbeitszeit quasi Zeit nimmst, um hier über dieses Thema zu sprechen. Oder habe ich jetzt was ausgeplaudert? Ist gar nicht deine Arbeitszeit und kriegst Ärger mit deinen Chefs?
Nein, ich glaube, ich kriege keinen Ärger. Ich habe
Okay.
das große Glück, dass der NFV da hinter meiner Tätigkeit steht und dann natürlich auch die Bedeutung der Arbeit kennt. Also
Okay.
gut.
Das ist schon mal gut. Und ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich glaube, du hast die letzte Folge nicht gehört und ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich war einfach ein bisschen müde. Ich habe gesagt, nächste Woche ist Herr Glasner da. Ich weiß nicht, ob ich vorher Eintracht Frankfurt geguckt habe. Entschuldigung. Ich wollte diesen Fehler nur gleich am Anfang eingestehen. Nicht, dass du es nochmal irgendwie im Nachgang hörst und du denkst, was ist das für einer?
Ja, na gut. Also alles gut, da kann ich gut mit leben. Ist jetzt, glaube ich, kein verbotener Vergleich, auch wenn er natürlich hier nicht stimmt.
Okay, das stimmt. Und bevor wir ins Thema einsteigen, bist auch anders geschrieben, aber für die Zuhörer, du hast nichts mit Mario Basler zu tun.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man häufig gestellt bekommt. Ich werde tatsächlich mit SZ geschrieben und Mario
So.
Basler mit einem S. Das ist mindestens das Einzige, was uns nicht verbindet.
Okay, gut. Dann hätten wir das jetzt vorweg abgehakt. Und jetzt wollen wir wirklich zum guten Punkt kommen, der eigentlich einen traurigen Ursprung hat. Die Robert-Enke-Stiftung ist ja quasi als Folge auf den Suizid von Robert Enke gegründet worden und ja, beschäftigt sich seitdem mit der Thematik Depression und auch noch, der andere Stiftungszweck sind ja noch Herzerkrankungen bei Kindern. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, würde jetzt aber im ersten Moment erstmal bei dem Thema Depression bleiben und wie sich so die Stiftung entwickelt hat. Du hast gerade schon gesagt, du bist ja seit Tag 1 eigentlich mit dabei. Wie ist das dazu gekommen? Ich sage jetzt mal so ganz stumpf, wieso hast du gesagt, ich möchte da mitmachen? Für mich ist das wichtig, da irgendwie ein Teil von zu sein und irgendwie dieser, ja, Entstigmatisierung dieser Krankheit irgendwie, ja, meinen Stempel mit aufzudrücken oder da einfach mitzuhelfen.
Ja, so wenn ich da jetzt mal zurückgehe, ich glaube, so wie viele, nicht nur Hannoveraner, sondern auch andere Bundesbürger in Deutschland, waren wir unheimlich geschockt von dem, was damals am 10.11.2009 passiert ist. Niemand konnte sich das eigentlich so richtig erklären. Ganz viele Menschen berichten mir auch heute noch, dass sie genau wissen, wo sie die Nachricht von Roberts Tod gehört haben, wie sie sich gefühlt haben, wie die Luft gerochen hat. Also häufig höre ich den Vergleich auch so, das habe ich sonst nur bei der Geburt meines Sohnes oder das habe ich sonst nur bei World Trade Center, also bei den Anschlägen auf das World Trade Center, dass es so eine ganz klare Assoziation zu diesem Moment gibt. Und so war es bei mir letztendlich auch. Der damalige zuständige DFB-Vizepräsident Karl Rotmund, zuständig für die Stiftung, hat den Auftrag von Zwanziger bekommen, eine Stiftung zu gründen, an der auch die DFL Hannover 96 mitgewirkt haben und natürlich Theresa Enke. Und dann wurde jemand gesucht, der den DFB kennt, der 96 kennt, der vielleicht auch seiner juristischen Ausbildung eine Stiftung gründen kann, also von den formellen Voraussetzungen. Und dann gab es eine erste Zusammenkunft mit Theresa Enke. Ich kannte bis dato nur Robert persönlich, Theresa kannte ich nicht, also vom Sehen klar, aber wir hatten eigentlich uns nie unterhalten. Und ja, das hat irgendwie dann vom ersten Tag an gepasst und ursprünglich war es tatsächlich nur darauf ausgelegt, dass ich die Gründung bis zur konstituierenden Sitzung mache. Und im Vorfeld der konstituierenden Sitzung hat mich Theresa dann angesprochen und darum gebeten, ob ich es prüfen, ob ich es mir vorstellen könnte, es weiterzumachen. Das hat mich natürlich damals geehrt und während ich ehrlicherweise vor dem 10.11.2009 mit psychischen Erkrankungen nichts zu tun hatte, also jetzt weder selbst betroffen war noch im unmittelbaren Umfeld einen Zusammenhang hatte, ist mir natürlich dieses Thema von der Bedeutung und von dem, was man tun kann und auch tun muss, so sehr ans Herzen gewachsen, dass es für mich dann eigentlich klar war, irgendwie weiterzumachen. Und aus diesem Weitermachen sind jetzt halt auch schon viele, viele Jahre geworden.
Ja, das ist erstmal, ja, also so dieser Weg dahin, ne, wie das alles passiert und was dann quasi deine Aufgabe war, aber wie hat sich das denn jetzt quasi entwickelt? Also, ne, wenn du jetzt für dich vom Kopf eigentlich gar nicht wusstest, dass es irgendwie großartig weitergehen soll, denn, ne, und dann der Punkt aber kommt, okay, ja, ich mache das. Was waren ab da so die, ja, ich nenne es jetzt mal, also was war denn da so die Vision von der Stiftung? Also wohin soll es mit der Arbeit hingehen? Was möchtet ihr gerne machen? Was ist so das Ziel neben diesem, klar, wir haben diesen Stiftungszweck, aber es gibt ja verschiedene Wege, wie ich irgendwie zum Ziel in Anführungszeichen komme.
Ich bin da einfach, glaube ich, mal ganz, ganz offen, weil ich glaube, so kann man es auch am besten beantworten. Also so über allem stand, das darf nicht wieder passieren. Das darf eigentlich nie wieder passieren. Und das ist, glaube ich, aus heutiger Sicht ja auch schon ein Stück weit ein Denkfehler gewesen, weil wir ja spätestens auch heute wissen, dass eine Depression, wie viele andere Erkrankungen auch, eben auch einen tödlichen Verlauf nehmen kann. Und der Suizid halt gerade dann, wenn wir über eine schwere Depression sprechen, halt auch immer wieder vorkommt, sodass dieses Ansinnen, was natürlich ehrenhaft war, es darf alles nie wieder passieren, schon irgendwie eine starke Motivation, auch eine emotionale Motivation hatte, aber gar nicht so sehr jetzt eigentlich so das Ziel war, was man direkt erreichen wollte, sondern wir haben relativ schnell gemerkt, das Thema Zugang zu Therapie ist ein großes Thema, wo sich die Stiftung engagieren kann, indem wir den Finger in die Wunde legen, indem wir in der Öffentlichkeit das Thema Enttabuisierung vorantreiben. Das ist quasi neben dem Zugang zur Therapie damals so der zweite große Schwerpunkt gewesen. Die Depression gehört, wie jede andere Krankheit, die, ich sag mal, als Volkskrankheit wahrgenommen wird, dann auch in die Mitte der Gesellschaft. Das ist so dieses Thema, die Depression als Krankheit, wie jede andere auch zu akzeptieren. Das ist das, was vor allem ja Theresa damals mit der Enttabuisierung des Krankheitsbildes auch gemerkt hat, dass wir heute in einem Podcast darüber sprechen, ist ja, ohne uns das jetzt ganz konkret auf die eigenen Fahnen schreiben zu können, aber das wäre vor 13 Jahren halt nicht passiert.
Ja, definitiv.
Da gibt es den einen Fall mit Sebastian Deisler. Jeder weiß, wie der ausgegangen ist. Der hat nie wieder Fußball gespielt. Und danach gab es den Fall Robert Enke. Wir haben auch Fälle gehabt mit Andreas Biermann, dem ehemaligen Spieler von St. Pauli, der auch im Kontakt mit der Stiftung war, der mit mir auch gemeinsam Termine wahrgenommen hat und der sich trotzdem das Leben genommen hat. So, natürlich wollen wir jeden retten, aber ich glaube, das Ziel muss eher sein, so viele wie möglich dann auch zu retten, gerade weil Zugang zu Therapie eben dann, wenn er frühzeitig erfolgt, ganz einfach auch zur Heilung der Depression verhilft. Und das gibt mir vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, dieses Thema Heilung von Depressionen anzusprechen, weil da natürlich häufig dann auch Menschen mir sagen, ja, aber Jan, Mensch, ich kenne jemanden, der ist ein zweites Mal depressiv gewesen. Und dann sage ich immer, du, weißt du was, ich kenne jemanden, der hat sich das vordere Kreuzband gerissen, der hat wieder Fußball gespielt und der hat sich auch wieder gerissen. Dann sage ich immer, sag mir mal 10 Krankheiten, die man nur einmal haben kann in seinem Leben.
Ja.
So, das ist so ein bisschen auch ein Irrglaube, wenn ich davon spreche, eine Depression ist natürlich heilbar. Natürlich kann man danach wieder gesund sein. Aber wie fast bei jeder anderen Krankheit auch, Torben, und jetzt bin ich schon mittendrin, du merkst es, aber ich komme gleich wieder zurück zur Ursprungsfrage,
Nee, alles gut. Es ist alles gut. Alles gut.
ist natürlich auch eine Depression kann man wieder bekommen. So, deswegen darf einen das überhaupt nicht entmutigen. Ne? Ich sage immer so Spaß ist aber das Einzige, glaube ich, was man nicht zweimal rausgenommen bekommen kann, ist halt der Blinddarm. Ne? Wenn er einmal rausgenommen wird, dann wird man wahrscheinlich nicht nochmal einen Blinddarmdurchbruch haben. Aber sei es drum, also wir haben als erstes Ziel Zugang zu Therapie ermöglichen. Das haben wir über unsere Netzwerkbildung deutlich verbessert, aber die Zustände in Deutschland sind nach wie vor schlecht. Es gibt Teile in Deutschland, wo man, gerade wenn man Kassenpatient ist, sehr, sehr lange auf einen zeitnah regional bezugsfähigen Termin warten muss.
Ja, also ich habe das, um da kurz, das, ich habe letzte Woche ja in der Podcast-Folge auch über meine Depression gesprochen und wie das mit meiner Therapie war. Und ich hatte da total Glück. Also ich bin auch, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normaler Kassenpatient und ich hatte Glück, dass ich von Termin fürs Erstgespräch bis Therapieplatz, dass da nur in Anführungszeichen 5 Monate vergangen sind. So, und das ist ja schon irgendwie gut, wenn man das jetzt mit anderen Wartezeiten vergleicht, wo zwischen Ersttermin und Therapiebeginn dann alleine dazwischen irgendwie so 6, 7 Monate liegen.
Ja,
So.
du hast recht, das ist vielleicht gut, aber für jemanden, der möglicherweise seine Depression verschleppt und dann in einer schweren Phase einer Depression 5 Monate warten muss, dann ist
Ist
das
nicht
zu
gut.
lang. einfach zu lang. Und das gilt ja nun auch, und das weiß mittlerweile glücklicherweise auch jeder, je eher eine Depression behandelbar ist, je leichter ist sie dann auch zu heilen, was übrigens auch auf fast jede Erkrankung zutrifft. Und das sind alles für mich ganz wichtige Argumente, die ich aber immer wieder wiederhole, weil sie letztendlich meines Erachtens dazu beitragen oder zumindest darauf einzahlen, dass die Krankheit als Krankheit akzeptiert wird. Also Zugang zu Therapie, Enttabuisierung des Krankheitsbildes, das war für uns eigentlich in den ersten Jahren immer Betroffenen Mut machen, offen über ihre Erkrankung zu sprechen. Das hat sich für uns auch nochmal so ein bisschen aufgegliedert. Und zwar, während wir so am Anfang dachten, jeder, der krank ist und in Behandlung ist, muss offen darüber sprechen. Das sehen wir mittlerweile nicht mehr so. Wenn das für den positiven Verlauf der Behandlung wichtig ist, dann empfehlen wir natürlich, darüber offen zu sprechen und sich auch Hilfe zu holen im unmittelbaren Umfeld, damit die Freunde und Familie das wissen. Aber nicht jeder, der sich in eine Behandlung begibt, gerade wenn wir über eine leichte Depression sprechen, muss darüber offen sprechen. Also das ist so dieses Verpflichtende, so dann wäre das nicht passiert. Da haben wir uns auch so ein bisschen, ich sag mal, selber eingenordet. Und wenn wir über Enttabuisierung sprechen, und das ist eigentlich so die Entwicklung der letzten 5, 6 Jahre, dann haben wir in den ersten Jahren einen ganz klaren Schwerpunkt auf den Betroffenen oder die Betroffene gelegt. Und heute wissen wir aber, dass es mindestens genauso wichtig ist, sich um die Nicht-Betroffenen zu kümmern. Weil die Nicht-Betroffenen sind ja eigentlich diejenigen, die verstehen müssen, was es bedeutet, krank zu sein. Und deswegen ist so ein bisschen, hat sich diese Enttabuisierung eigentlich auch dahin aufgegliedert, dass wir gesagt haben, wir arbeiten auch intensiv mit Nicht-Betroffenen oder mit Nicht-Betroffenen, weil wir einfach glauben, dass sie häufig dann auch der Schlüssel sind zu Unterstützung, zu Hilfe, zu Zugang, zu Therapie. Das hat sich eigentlich dann wenn man jetzt auf die letzten 12,5 Jahre schaut, 13 Jahre schaut, das hat sich eigentlich nochmal so ein bisschen entwickelt von der Schwerpunktsetzung Enttabuisierung. Die drei großen Punkte. Ne? Also Zugang, Therapie, Enttabuisierung, Mut machen von Betroffenen, gleichzeitig aber Aufklärung auch von Nicht-Betroffenen.
Okay, also ihr habt das quasi so ein bisschen ganzheitlicher gefasst, was ja dann auch quasi, ne, wenn ich das, ja, Depression ist ja an sich erstmal was super Komplexes und entsprechend auch die Lösungsansätze sind super komplex. Ne? Also weil jetzt bei mir zum Beispiel Tablettentherapie geholfen haben, also einmal die Woche Therapie kann das ja, wie du schon sagst, ne, also ne, können das ja vielleicht nochmal für Leute so ein bisschen abholen. Es gibt eine leichte, eine mittlere und eine schwere Depression. Und gerade bei einer schweren Depression ist es ja eigentlich sofort, wenn man das erkennt oder diagnostiziert wird, kommt sofort ab in eine Klinik, um den, ja, dann tödlichen Ausgang quasi zu verhindern sozusagen, dass das ja aber trotzdem nicht, du kannst ja nicht jeden Therapieansatz auf jedes Individuum copy-pasten, ne? Also die eine Person braucht das, die andere Person braucht das und wie du gerade schon sagst, für manche hilft das halt, darüber zu reden, für manche aber auch nicht so und das ist so, ich bin mir zum Beispiel immer noch unschlüssig, ob das letzte Woche richtig war oder nicht, also im ersten Moment war es richtig, aber ich fühle mich seitdem irgendwie wahnsinnig nackt, das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, ehrlich gesagt.
Wie ist denn das Feedback, was du bekommen hast?
Sehr gut und deswegen sage ich auch, dass es gut war, das zu tun. Also ich habe auch von Freunden so gehört, oh Gott, ja, wusste gar nicht, dass so dieser klassische Spruch wie, ja komm, jetzt ne, stell dich mal nicht so an, dass das so schlimm ist für die Leute, die das wirklich haben. Und deswegen habe ich so gedacht, ja, dann war es genau richtig, das zu tun und da mal so zumindest in meinem, also bin jetzt ja kein berühmter Typ so, also ich kenne die Leute aus meinem Dorf und vielleicht noch ein Dorf weiter. Aber zumindest da in dem Kontext mal irgendwie ein bisschen Awareness dafür zu schaffen. Wie gesagt, aus der Warte war das gut, aber ansonsten ist es halt schon so ein bisschen so, dass ich denke, ha, also weiß ich, kann ich irgendwie schwierig beschreiben, es ist so mal so, mal so. So.
Und diesen Zuspruch, den du bekommen hast, war das so ein Zuspruch, wie so ein typisches Schulterklopfen, so, weil ich gesagt haben muss, oder hattest du schon auch da das Gefühl, dass das so ernst gemeint war von den Leuten, die das, also das ist natürlich jetzt, kannst du wahrscheinlich auch jeden, nicht alle gleich behandeln, aber wie war so das Verhältnis?
Ne, ich glaube, dass das schon ernst gemeint war. Also da war viel halt so dieses Feedback, total super, dass du da so offen drüber sprichst. Hatte ich bisher überhaupt keinen Bezug zu. Deswegen danke dafür. Also das war eher so in die Richtung, nicht so nach dem Motto, hast du gut gemacht, Junge, komm, weiter geht's. Also so war das nicht, deswegen war das aus der Warte schon mal.
Aber das müsste ja eigentlich ein gutes Gefühl geben.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist ja das ist so der Part, der sagt so, okay, hast du doch richtig gemacht und auf der anderen Seite machst du dich aber halt, also man macht sich ja nackig, so jetzt ne, im übertragenen Sinne. Und das führt gerade so ein bisschen dazu, dass ich manchmal so denke, ah, weiß nicht so ganz genau, aber ich glaube, das ist einfach noch, weil es halt auch sehr frisch war oder sehr frisch ist jetzt sozusagen. Glaube, dass das aber so in Gänze, und das sehe ich mit Sicherheit auch wahrscheinlich in der Woche spätestens so, dass das zu 100% der richtige Weg war, das so zu tun. Lass uns noch mal kurz, weil du das ja sagtest, ne, so Entstigmatisierung und das Thema auch sich mit Nicht-Betroffenen auseinandersetzen. Ihr habt ja unter anderem ein Projekt, dass ihr mit Infoständen bei Bundesligaspielen unterwegs seid. Das macht ihr ja schon mal auch seit ein paar Jahren. Wie ist denn da so das Feedback? Und ich übertreibe jetzt mal bewusst, da kommt Samstag 15:30 Uhr, man hat sich mit seinen Kumpels irgendwie ein paar Stunden vor Stadionbeginn getroffen, trinkt noch mal ein, zwei Bierchen vorher, geht ins Stadion und kommt dann an diesem Stand vorbei. Wie reagieren solche Leute? Kommen solche Leute gar nicht dahin? Sind das eher Familien, die dahin kommen? Also welche Leute kommen dahin und wie ist so eure Erfahrung mit den Rückmeldungen?
Also auch wenn ich natürlich als Geschäftsführer eines Amateurfußball-Landesverbandes natürlich es gut finde, dass Fußball immer mit Bratwurst und Bier assoziiert wird, was natürlich häufig auch stimmt, ist es tatsächlich so, dass nicht alle Stadionbesucherinnen und...
Nein, ich habe jetzt bewusst die Klischeekiste aufgemacht und wirklich sperrangelweit offen stehen lassen.
Nein, das ist auch alles vollkommen in Ordnung und das ist ja dann teilweise auch so. Also grundsätzlich ist das Projekt Robert Enke Stiftung auf Tour natürlich in dem Bereich Aufklärung anzusiedeln gewesen. Wir haben versucht, Menschen die Möglichkeit zu geben, rund um den Fußballbesuch, die Verbindung zu Robert ist ja nun klar, auch die Möglichkeit zu geben, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und tatsächlich ist es auch bei diesem Projekt, offensichtlich natürlich geht es darum, dass Menschen sich an den Stand wenden, sich mit unseren beiden Teamern dort vor Ort auseinandersetzen. Es gibt so ein Quiz, was man machen kann. Man kann sich konkret auch Hilfe holen für sich oder Betroffene. Das ist ein klares Angebot, was jetzt, wenn man das auf 50.000 Zuschauer bezieht, dann auch gar nicht in dieser Häufigkeit so genutzt wird. Ich sage mal, wir haben da jetzt, würde ich sagen, keine 500 Direktkontakte. Aber, und das ist so der zweite Punkt, wenn hin und wieder besuche ich so einen Stand und besuche die Teamer und versuche so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so die Menschen, die an dem Stand vorbeigehen, den Stand wahrnehmen. Und ganz, ganz häufig erlebt man das, egal ob mit oder ohne Bier übrigens, dass Gruppen stehen bleiben. Dann zeigt einer aus der Gruppe auf den Stand, dann unterhält sich die Gruppe und dann gehen sie weiter. Und alleine dieser Effekt, dass Menschen das zur Kenntnis nehmen, sich in der Gruppe austauschen, vielleicht das Thema zu Hause beim Abendbrottisch oder wo auch immer noch einmal ansprechen und im Prinzip sagen, sie haben die Robert-Enke-Stiftung gesehen. Das hat ja für uns, wenn du da mal so drauf schaust, insofern eine ganz wichtige Bedeutung, weil wir in Erinnerung bleiben. Während wir beide, Torben, du und ich, natürlich noch genau wissen, was am 10.11.2009 war, gibt es mittlerweile Menschen, wie zum Beispiel mein Sohn, der 11 Jahre alt ist, der hat noch nicht gelebt. Der hat Robert Enke nie im Stadion gesehen. Der hat keine emotionale Bindung, außer vielleicht über die Tätigkeit seines Vaters zu ihm. Und für diese Menschen müssen wir die Geschichte ja weitererzählen. Und der Stand gibt vielen Vätern, Freunden die Möglichkeit, anderen, die möglicherweise gerade, wenn sie jünger sind, keine Beziehung dazu haben, das auch nochmal zu erzählen, damit es weiterlebt, weil es uns ja die emotionale Kraft gibt, das Thema voranzutreiben. Das muss man ja sagen, es sind viele Einrichtungen in Deutschland, die natürlich sich wirklich wunderbar auch um dieses Thema kümmern, aber kaum einer hat eine solche emotionale Kraft mit Theresa Enke und dem, was uns Robert hinterlassen hat, das Thema voranzutreiben. Und das gelingt uns natürlich dann durch diese Stadionbesuche einfach, dass wir mit dem Fußball verbunden bleiben, den Fußball als wichtigen Transportriemen für unser Thema weiter nutzen können und halt weiter präsent sind und in den Köpfen bleiben. Das kann man ja wunderbar hoch skalieren, indem man einfach sagt, die Frage stelle ich mir häufig, was ist in 20 Jahren mit der Robert-Enke-Stiftung?
Naja, also aus meiner Warte oder so, wie ich das wahrnehme, hoffe ich natürlich, dass ihr in 20 Jahren noch weiter so geniale Arbeit macht, wie ihr das jetzt gerade macht, ohne jetzt hier irgendwie großartig rumschleimen zu wollen, weil ich das wirklich richtig, richtig geil finde. Und du hast gerade noch einen interessanten Punkt angesprochen, ne, mit der, ne, also dass Kinder, so jetzt dein Sohn, also meine Tochter, gut, die ist jetzt gerade 11 Monate alt geworden, die interessiert das noch nicht so richtig, aber so in ein paar Jahren ist das ja sicherlich auch ein Thema. Was ich richtig, richtig gut fand, war von Hansi Flick bei der Kadernominierung oder bei der Bekanntgabe, da nochmal wirklich in diesem Punkt zu sagen, so pass auf, es geht jetzt wir lassen jetzt mal alle Querelen, alle Diskussionen, diese WM in Katar, wie man sie nun finden mag, ob das doll ist oder nicht, lassen wir alles mal beiseite. Wir lassen beiseite, dass jetzt irgendwer mal genervt ist, weil er nicht nominiert worden ist, oder wir reden jetzt über 2, 3 Überraschungen, sondern nochmal sich ein bisschen darauf zu fokussieren und da in diesem Moment nochmal an Robert Enke zu erinnern und nochmal zu sagen, ey, pass auf, wir müssen es vielleicht auch mal so ein bisschen zurücknehmen und auch mal nochmal gedenken an die Leute, die waren. Das fand ich wirklich sehr, ja, also hat mich wirklich berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich richtig gut.
Ich freue mich, dass du das so gesehen hast, weil natürlich, als ich dann ein paar Wochen vorher gesehen habe, oh, Kadernominierung, 10.11., habe ich natürlich, oh, haben sie sich das irgendwie so gut ausgedacht? Und dann hatten wir vorher tatsächlich dann auch Kontakt mit dem Team und auch Hansi. Und es war dann einfach auch insbesondere für Theresa schön zu sehen, dass es für sie glasklar war, dass sie den 10.11. nicht einfach mit einer Kadernominierung vollziehen können, sondern dass da natürlich das Thema Robert dazugehört. So, ne? Und dass wir dann am Ende, glaube ich, mit fast 45 Sekunden und Robert Enke und Hansi Flick in der Kadernominierung an diesem womöglich ja, bis dato wichtigsten Tag für den deutschen Fußball in diesem Jahr, wenn man das nennen will, genannt worden sind, zeigt dann einfach auch, welche Bedeutung wir dann da noch haben. Und das aber vielleicht, was ja auch immer gerne so ein bisschen gesagt wird, naja, keiner kann sich mehr an die Reden von 20er und Co. erinnern im Stadion. Da ist sicherlich hier und da auch was Wahres dran. Aber es gibt halt auch eben Menschen, die noch an Robert denken und die das Thema auch weiter hochhalten und uns dabei unterstützen. Und bei allem Negativen, was natürlich jetzt zu Recht oder zu Unrecht rund um Katar diskutiert wird, war das einfach ein schöner Moment und war auch, finde ich, eine sehr gute Einordnung von allen. Ja. Fußball ist nicht alles, die Hansi Flick da getroffen hat.
Ja. Das stimmt, da bin ich auf jeden Fall bei. Lass uns mal bitte kurz beim Fußball bleiben, bevor wir noch mal ein bisschen auf die Arbeit und auf die Zukunft von der Robert-Enke-Stiftung kommen.
Wenn jetzt nicht Katar kommt, ist das für mich in Ordnung.
Nee, habe ich wirklich überhaupt keinen Bock, auch drüber zu reden. Können wir gerne wegschmeißen. Aber generell das Thema, ne, du hast ja gesagt, also Theo 20 hat ja auch damals schon gesagt, Fußball ist nicht alles bei der Trauerrede in der HDI-Arena, war es ja damals, glaube ich, noch.
Meinst du Niedersachsen-Stadion?
Ja.
Okay, ja.
Okay, Entschuldigung, Niedersachsen-Stadion. Ja,
gut, alles gut.
glaubst du denn, dass die Entwicklung im Fußball, gerade im Profifußball und alles, was da so mit zugehört, Fans, Organisation drumherum, dass das in die richtige Richtung geht? Oder glaubst du, dass wir noch zu viele Punkte nebenbei haben, noch zu viele Störfaktoren? Also, was ich jetzt dann natürlich auch so meine, ist, ne, also wir reden in vielen Bereichen immer drüber, es wird so ein bisschen so verrohender, die Sprache wird verrohender, wir gehen irgendwie unvernünftiger miteinander um, wobei ich das auch nur in Teilen zustimme. Ich glaube, man sieht immer sehr viel Negatives und vergisst, dass 98% eigentlich total super funktionieren. Aber jetzt mal aus Sicht der Stiftung. Glaubt ihr, dass sich da gerade auch im Profifußball nachhaltig was verändert hat?
Du stellst aber auch immer Fragen, die man echt nicht in 10 Sätzen beantworten kann.
Das ist auch absolut. Wir wollen ja auch ins Reden kommen, sonst wäre der Podcast ja in 10 Minuten vorbei. Ja, ist auch scheiße.
Bloß ins Wir-Reden kommen ist natürlich bei solchen, dann rede ich halt. Ne?
Also, ja, ab und zu haue ich mal einen rein, keine Sorge. Ja,
hau mal einen rein. Also es ist wirklich eine spitzenmäßige Frage, weil sie, finde ich, mir die Möglichkeit gibt, so ein paar Dinge einzuordnen. Also wie sich der Profifußball in den letzten Jahren entwickelt hat, im Wege der Kommerzialisierung und allen möglichen weiteren Themen, die du natürlich genauso kennst wie ich, gibt es ganz viele Punkte, die ich wirklich kritisch sehe. Und das Thema Zweiklassengesellschaft, die Spitze oder die Schere geht immer weiter auseinander, lässt natürlich auch so diese typischen Formulierungen ohne Breite keine Spitze, ohne Spitze keine Breite, alle so ein bisschen in Frage stellen. Da gibt es ganz viele Punkte, über die ich kritisch sprechen könnte. Und die so augenscheinlich erstmal einem das Gefühl vermitteln, dass sich eigentlich niemand mehr an die Rede von Dr. Theo 20er erinnert. Wenn ich aus Sicht der Robert-Enke-Stiftung, und das war ja deine Frage, drauf schaue, dann muss es einfach erlaubt sein zu sagen, was kann die Stiftung und was kann sie nicht. Wenn jemand einen Fehler macht und dadurch ein Tor fällt und die Fans buhen, dann finde ich das doof. Aber es kann nicht die Aufgabe der Robert-Enke-Stiftung sein, dafür einzutreten, dass so etwas nicht passiert. Robert Enke ist übrigens auch nicht depressiv geworden, weil er ausgebuht wurde. Das ist nicht die Geschichte von Robert Enke. Und wir stehen dafür ein, dass Menschen, auch im Profifußball, die sich offen zu ihrer Erkrankung bekennen, dass sie mit Respekt behandelt werden, dass sie Zeit bekommen, in Therapie zu gehen und dass sie die Möglichkeit bekommen, zurückzukommen. Und in den letzten 13 Jahren hat es viele, viele tolle Beispiele im Leistungssport und auch im Profifußball gegeben, wo das möglich war. Und das ist auch natürlich ein Verdienst der Robert-Enke-Stiftung. Und da hat sich natürlich etwas verändert. Genauso ist es, und das sind jetzt nur verschiedene Beispiele, die Lizenzierungsanforderungen, die die DFL an ihre Spitzenclubs hat, sehen vor, dass in den Leistungszentren Psychologen und Pädagogen eingesetzt werden müssen. Das hatten wir vor 13 Jahren nicht. Das wird nicht dazu führen, dass es keinen Jungen oder keine junge depressive Sportlerin mehr gibt. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, die Menschen auf gewisse Dinge im Leben vorzubereiten. Wenn ich an die Leistungszentren denke und die große Quote an Spielerinnen und Spielern sehe, die es nicht schaffen. Das Thema zweiter Bildungsweg, den Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Was passiert, wenn ich verletzt bin, wenn ich aussortiert wäre? Dafür gibt es mittlerweile Menschen in den Leistungszentren aufgrund der Bemühungen der Robert-Enke-Stiftung mit seinen Stiftungsgründern, wo sich die Situation deutlich verbessert hat.
Ja, lass mich dazu kurz eine kritische Nachfrage stellen. Ich weiß, du bist natürlich auch in NFV-Funktionen oder beim NFV tätig, aber es gab, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, ein halbes oder dreiviertel Jahr gab es ja nochmal eine kritische Reportage vom NDR, wie die Arbeit in den Nachwuchsleistungszentren ist und wie auch Trainer und Trainerinnen dort agieren. Und da gab es ja dann eher auch so ein paar Mängelberichte, dass das eher pädagogisch nicht so wahnsinnig wertvoll ist. Glaubst du, dass da der Standard noch ein bisschen erhöht werden müsste? Oder was könnte man da machen quasi?
Naja, also das ist, für mich muss man das aus zwei Gesichtspunkten sehen. Einmal.
Ja, es war jetzt auch gemein, es tut mir leid.
Nee, ich finde es überhaupt gar nicht gemein, weil du ja zum Teil auch recht hast. Aber lass es mich einmal zerlegen. Also wir haben in den Leistungszentren Menschen, die sich um Menschen kümmern, die Hilfe brauchen, wenn es um mentale Gesundheit geht. Die hatten wir vorher nicht. Ein Leistungszentrum, und das will übrigens auch die Robert-Enke-Stiftung nicht verändern, beschäftigt sich vor allem mit allem, nämlich mit Leistungssport. Und wenn wir den Leistungsdruck als einen der drei immanenten Faktoren von Leistungssport herausnehmen würden, also Kaderzugehörigkeit, Vorbereitung auf den Wettkampf, wenn wir das rausnehmen, dann ist es kein Leistungssport mehr. Und die Menschen, die im Leistungszentrum arbeiten, ob die Sportler oder die Trainer, die wollen den Leistungsdruck haben. Die Frage ist nur der richtige Umgang damit. Und dafür wurden Mechanismen geschaffen. Deswegen ist es trotzdem natürlich kritisch, wenn 12-Jährige in der Winterpause gesagt bekommen, du bist nicht mehr gut genug, wir nehmen einen anderen Spieler. So, aber das ist natürlich in gewisser Weise dem Leistungssport immanent. Und ohne jetzt da einen ganz großen Exkurs machen zu wollen, es gibt ja zurzeit das Projekt Zukunft, was zwischen Leistungszentren, DFB, DFL, Bundesliga-Clubs und auch Amateurfußball diskutiert wird, wo es ja um solche Fragestellungen geht. Wir müssen über Kaderzugehörigkeit von Spielern sprechen. Ja, das bedeutet, Verweildauer von Spielern in Leistungszentren können, wenn sich ein Leistungszentrum dazu bekennt, einen Spieler aus einem Amateurverein zu holen, dann müssen sie sich für einen gewissen Zeitraum bekennen, mit diesem Spieler zu arbeiten. Weil wir natürlich wissen, dass bei jungen Menschen schlechte und gute Phasen sich auch bedingt durch die Pubertät oder andere Themen permanent abwechseln. So, und das sind so Punkte, wo man darauf eingehen kann. Das Gleiche ist ja auch bei den Trainerinnen und Trainern. Da geht es auch um Verweildauer, dass es nicht mehr allein davon abhängig ist, ob du das Derby gegen Braunschweig gewinnst, sondern wie entwickelst du die Kinder? Und da sind wir auf einem Weg. Und Teile dieses Weges kann die Robert-Enke-Stiftung mitbegleiten. Das Umdenken in den Köpfen der Menschen kann die Stiftung nicht ganz alleine bewältigen, sondern wir können unseren Teil dazu beitragen. Aber wir werden auch den Fußball an sich nicht ändern können. Das muss man ehrlicherweise auch, wenn man auf die Robert-Enke-Stiftung schaut, sagen, was kann sie leisten und was kann sie dann aber auch nicht leisten.
Ja, das ist ja auch absolut, ne? Also die Frage war ja auch komplett ohne Wertung, sondern einfach erstmal nur so die Frage. Und ich finde es auch gut, dass du das so genau sagst, weil sonst kommt ja auch immer viel so dieses Rumgedruckse, ja, und wir mit unserem Teil und wir tragen dazu bei, dass sich der Fußball ändert. Ich finde das immer so ein bisschen scheinheilig, weil man dann Leute zufriedenstellen will, die man eigentlich gar nicht kennt. Dann sage ich lieber, pass auf, ich habe meinen genauen Bereich, da weiß ich, was ich machen will, da habe ich eine klare Vorstellung, da habe ich eine klare Vision, was passieren soll, mit was passieren soll. Und darauf konzentriere ich mich. Und wenn das Auswirkungen aufs große Ganze hat, freue ich mich, aber das ist nicht mein primäres Ziel. Und das finde ich erstmal, das ist charmant ehrlich, das finde ich erstmal gut. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Nochmal jetzt wieder zurück zu den Projekten. Ihr organisiert ja auch Veranstaltungen, Diskussionsrunden zum Thema Depression und psychische Gesundheit im Allgemeinen. Und ihr habt ja auch ein Kuratorium, wo viele Leute drin sind, die ja Leuten bekannt sind, ob das jetzt ein Stefan Weil ist, ein René Adler ist damit drin. Sind solche Leute auch Teil von Überlegungen und von Projektideen? Oder wie, ja, also ich sag mal, so, ihr habt eine Idee, ihr wollt irgendwann in x Monaten eine Diskussionsrunde starten, das soll das und das Ziel haben, und fragt ihr denn im Kuratorium auch mal nach, so wer kann seinen Senf damit zugeben, wer kann sich daran beteiligen, wer möchte mitdiskutieren, oder wie sieht da so eine Projektarbeit aus in der Robert-Enke-Stiftung?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass wir hier in der Robert-Enke-Stiftung die Ideen, die wir haben, zunächst bei uns im Vorstand diskutieren. Die wichtigste Person, ohne da jetzt irgendjemanden besonders herausheben zu wollen, ist aber natürlich die Vorstandsvorsitzende Theresa Enke, mit der wir erstmal grundsätzlich die Ausrichtung natürlich besprechen. Und dann ist es so, dass das Kuratorium bei uns, ich sag mal, so eine Art ja, Expertenrat ist. Da sind zum einen Mediziner seit vielen Jahren dabei, die uns vor allem bei den wissenschaftlichen Anträgen natürlich helfen, die uns eine Einschätzung dazu geben, wie wirksam vielleicht Projekte, die wir fördern oder gar selber machen, sein können. Wir haben aber natürlich auch Personen des öffentlichen Lebens im Kuratorium, weil sie dann häufig uns natürlich auch helfen, unsere Projekte öffentlichkeitswirksam darzustellen. Wenn ich an die Verleihung des Förderpreises gemeinsam mit dem Kuratoriumsmitglied Oliver Bierhoff beim Länderspiel in Wolfsburg letztes Jahr zum Todestag denke, dann ist das natürlich etwas, was er dann auch mit einbringt, um die Stiftung bekannter zu machen. Deswegen ist das im Prinzip so ein Mix aus Personen des öffentlichen Lebens, der Politik oder aber auch der Wissenschaft, in dem Fall dann der Medizin. Und wenn wir grundsätzliche große Projekte auf den Weg bringen, da fällt mir jetzt zum Beispiel unser Erfolgsprojekt Impression Depression ein, wo wir mithilfe einer Virtual Reality Brille nicht Betroffenen versuchen, in die Lage eines Betroffenen zu versetzen, dann sind das natürlich solche Themen, die wir da diskutieren, um auch da eine wissenschaftliche Einschätzung zu bekommen, ob das, was wir dort machen, was ja auch mit dem Invest von Stiftungsgeldern verbunden ist, auch wirklich wirksam sein kann. Und deswegen ist das Kuratorium, welches mindestens einmal im Jahr tagt, auch ein ganz wichtiger Gesprächspartner für uns hier, um halt dann auch, weil wir selber ja keine Mediziner sind, dann auch überprüfen zu können, ob das, was wir vorhaben, halt dann auch letztendlich das Richtige ist.
Okay. Da nochmal kurz zu den Projekten. Wenn jetzt jemand, also ihr habt MitarbeiterInnen, ihr habt das Kuratorium, wie setzt ihr diese Projekte denn um? Also wer führt das danach in der Operative aus? Also jetzt mal so ganz doof gefragt, wenn jetzt das hier jemand hört und sagt, die Arbeit, die ihr da macht, die finde ich so super, die möchte ich irgendwie unterstützen. Gibt es irgendwie Möglichkeiten, euch zu helfen? Um jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen für euch.
Ja, genau. Also die Stiftung ist ja so aufgestellt, neben meiner Person, die sich hier zum Teil engagiert, dass auf der anderen Seite quasi mir schräg gegenüber der Tilman Zichlinski sitzt. Das ist die einzige Vollzeitkraft, die bei der Robert-Enke-Stiftung arbeitet, der quasi so das tägliche Geschäft macht, also vor allem auch das Thema Verwaltung, Administration. Und dann haben wir zwei große Projekte, die wir selber durchführen, also wo wir selber operativ tätig werden. Das ist das von dir bereits angesprochene Projekt Robert-Enke-Stiftung auf Tour, wo wir auf 450-Euro-Basis Teamer und Teamerinnen eingestellt haben. Das sind vor allem dann auch Studentinnen im Bereich Pädagogik oder Studenten im Bereich Pädagogik, Sonderpädagogik, Psychologie. Mhm. Und wir haben das Projekt, das habe ich vorhin angesprochen, Impression Depression. Auch dort setzen wir 450-Euro-Kräfte ein im Bereich der Teamerinnen und Teamer, die dann auch eben mit einer entsprechenden Vorbildung dieses Projekt, übrigens ein super Projekt, was ich nur jedem ans Herz legen kann, durchführen. So, und ansonsten beschränken wir uns auf Projekte, die wir an anderen Institutionen fördern. Das sind vor allem natürlich auch Kliniken, die wissenschaftliche Projekte durchführen, die dann auch für die Umsetzbarkeit einstehen, wo wir quasi dann über eine Zuwendung, eine finanzielle Zuwendung, ein Projekt an einem anderen Standort ermöglichen. So kann man im Prinzip die Arbeit aufgliedern, um zu deiner eigentlichen Frage zu kommen. Wenn du die Zeit hast und die Lust hast, dich für die Robert-Enke-Stiftung einzubringen, dann kannst du das als Teamer machen. Vielleicht, wenn du neben deinem Studium irgendwie gerne auch ein bisschen Geld verdienen möchtest und vielleicht auch was Sinnvolles tun möchtest. Das wäre ja eine tolle Kombination. Da kann ich also jeden ermutigen, sich bei der Robert-Enke-Stiftung zu melden, weil wir viel mit Studentinnen und Studenten arbeiten, haben wir eine relativ hohe Fluktuation. Also wir brauchen eigentlich immer jemanden, der sich engagiert. Und dann gibt es aber natürlich immer wieder auch glücklicherweise Menschen, die sich ehrenamtlich für die Stiftung einbringen wollen, die vielleicht sich eines Projektes annehmen wollen, die etwas mit einbringen wollen. Da sind wir natürlich auch ganz offen und haben mittlerweile wirklich auch relativ viele Menschen, die bereit sind, uns dort zu unterstützen. Ja, insofern, wenn jemand Lust hat, kann ich ihn nur ermutigen, sich bei uns zu melden. Und dann kann man schauen, wie das irgendwie zusammenpasst.
Mir war das nämlich nochmal wichtig, darauf einzugehen. Deswegen so der harte Cut von dem Thema davor jetzt zu dem, wie arbeitet ihr und wie kann man euch helfen, weil ich das, gerade wenn man sich sowas anhört, ich finde, so Stiftungsarbeit ist manchmal so ein bisschen abstrakt und das mal so runterzubrechen, okay, das tun wir, da kann man helfen, da tun wir das, da tun wir jenes. Hey, wenn du Bock hast, schreib uns einfach an, vielleicht finden wir da irgendwie was. Das finde ich immer ganz wichtig. Und deswegen, gerade mit dem Punkt, wer noch neben dem Studium ein bisschen Geld dazu verdienen will und irgendwie was Sinnstiftendes tun möchte, ist, finde ich, solche Anlaufstellen irgendwie mal geiler als, ja, möchte jetzt keinem studentischen Nebenjob zu nahe treten, aber ich glaube, ne, also dann lieber doch sowas tun, als irgendwie in
Finde ich
zigtausend
auch.
anderen Bereichen rumeiern. Jan, vielen, vielen lieben Dank. Und bevor ich nochmal also ich mache zum Ende hin immer ganz gerne so einen Ausblick. Wo soll die Stiftung in 10, 15 Jahren stehen? Möchte ich ganz kurz nochmal eine Sache sagen, die mir wichtig ist. Und vielleicht hört sie sich das ja an. Ansonsten gerne auch persönliche Grüße an Frau Enke. Habt eine Geschichte, da haben wir uns eine Doku von ihr angeguckt über das Leben von Robert Enke. Und irgendwann habe ich rechts neben mich geguckt und meine Frau saß heulend auf dem Sofa. Und war vollkommen gefasst und hat gesagt, wie kann man so eine tolle, starke Frau sein, das alles irgendwie durchmachen und dann zumindest noch in der Öffentlichkeit so zielgerichtet und lösungsorientiert durchs Leben gehen. Und da einfach wirklich, das klingt denn so salopp, aber da Hut ab und würde mich freuen, wenn sie diese Grüße-Geschichte, wie auch immer, erreicht. Das war mir einfach wichtig, das nochmal mitzugeben. Das war ein sehr prägender Moment in unserer Beziehung. Und das halt ja mit dem Vorbild sozusagen Theresa Enke. Das war mir wichtig, das an der Stelle nochmal zu sagen.
Ja, das gebe ich gerne weiter und das fällt mir natürlich auch überhaupt gar nicht schwer, weil es eins zu eins die Meinung ist, die ich und zum Glück auch viele andere Menschen haben, dass sie trotz ihrer ganzen Schicksalsschläge und Robert ist ja nur einer davon, die
Ja.
verstorbene Tochter, der Bruder, den sie im Nachgang noch verloren hat, dass sie aus all diesen Schicksalsschlägen letztendlich, und das ist ja irgendwie für alle vielleicht auch vorbildlich, versucht hat, das Beste zu machen und dem, was uns halt Robert hinterlassen halt irgendwie zu nutzen, um die Situation für alle anderen Menschen, die überlebt haben oder die leben, irgendwie zu verbessern. Danke für deine Worte, Tom.
Sehr gerne. Jan, um da jetzt quasi so den Abschluss zu finden, du hast gerade schon mal am Anfang gesagt, so, du weißt gar nicht, wo wir mit der Robert-Enke-Stiftung sind. Gibt es sie in 20 Jahren noch? Also einfach so die Frage an sich. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, alles läuft tofte, alles läuft super. Was sind denn so deine Träume, deine Ziele? Wo würdest du die Stiftung gerne wissen in 10 oder 20 Jahren? Wir lassen das mal bei den 20 Jahren. Einfach weil du das am Anfang mit reingehauen hast. Jetzt musst du noch 10 Jahre weiterdenken, als meine eigentliche Standardfrage zum Abschluss immer ist. Das hast du jetzt selber eingebrockt.
Ja, vorher muss ich gerade dann denken, wie alt ich bin, wenn 20 Jahre rum sind. Nein, Spaß beiseite. Also der erste Gedanke, den ich dann immer habe, es wäre eigentlich super, wenn es in 20 Jahren die Stiftung nicht mehr braucht. Weil wenn es die Stiftung in 20 Jahren nicht mehr gibt, weil es sie nicht mehr braucht, dann ist die Depression in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wird wie jede andere Krankheit akzeptiert und auch behandelt. So, niemand, der einen Beinbruch hat, muss sich bei irgendjemandem entschuldigen und erklären. Läuft jemand mit Beinbruch und Gips durch die Gegend, dann erfährt er Unterstützung, Verständnis, und
Ja, und vor allem alle wissen, wie dieser Heilungsverlauf abläuft. Also sagst, ich kann ihm jetzt nicht 6 Wochen sagen, lauf mal.
jeder von uns hat mittlerweile ein Röntgenbild schon mal gesehen und wenn es in den Socials ist, wo man gesehen hat, wie ein Knochen gebrochen ist.
Ah.
Ja, gut. Und das ist ja auch ganz wichtig. Stellen wir uns vor, wir könnten die Krankheit Depression objektivieren. Man könnte sie auf einem Röntgenbild zeigen, was das für eine Folge hätte. Also auf Deutsch, ich will nicht wieder ausschweifen.
Gott sei Dank, denk dann, du hast noch einen Nachfolgetermin, ne?
Ja, gut, keine Ahnung. Du wirst dich ja dann gleich wieder in den Büroschlaf begeben, vermute ich mal. Ne? Zurück.
Was? Ja, doch.
Okay. Nein, also die Krankheit Depression ist in der Mitte der Gesellschaft, niemand muss sie mehr erklären. So, dann wäre ein ganz wichtiger Punkt erreicht. Wir hätten das Thema Zugang zu Therapie so ermöglicht, dass quasi jeder, auch wenn er Kassenpatient ist, Zugang zu Therapie findet und wir keine Wartezeiten mehr, Achtung, von 5 Wochen haben. Ich spreche nicht von 5 Monaten, wie es bei dir der Fall war. Das wäre schön. Auf der anderen Seite wünsche ich mir aber natürlich, dass es die Stiftung noch gibt, wir dieses Ziel trotzdem erreicht haben. Ich glaube, dass es ein Weg ist, den man vielleicht nie ganz zu Ende geht. Man wird immer auch Menschen überzeugen müssen, solange diese Krankheit nicht objektivierbar, also richtig zeigbar, anfassbar ist. Lass mir, auch wenn du jetzt diese 20 Jahre vorgegeben hast, ich möchte gerne auch nochmal einen kurzfristigen Ausblick geben.
Es sei dir erlaubt.
Vielen Dank, Tom. Corona hat uns etwas gezeigt, auch als Robert-Enke-Stiftung, wo wir noch viel, viel besser werden müssen. Und das ist das Thema Kinder und Jugendliche. In Corona hat mentale Probleme, psychische Gesundheit als Thema im Bereich der Kinder und Jugendlichen hervorgerufen. Wir wissen warum. Und die Versorgungsstruktur, während sie bei den Erwachsenen gruselig ist, ist sie bei den Kindern und Jugendlichen ist sie katastrophal. Das über viele Jahre aufgebaute Netzwerk der Erwachsenenpsychiaterinnen und Psychiater der Robert-Enke-Stiftung funktioniert es nicht, weil Psychiaterinnen und Psychiater in der Regel die Erwachsene behandeln, nicht Kinder und Jugendliche behandeln dürfen. Das bedeutet, unser Netzwerk funktioniert nicht. Wir bauen es gerade auf, und versuchen dort auch für Kinder und Jugendliche im Sport, aber auch in der allgemeinen Bevölkerung Lösungen zu finden, weil das nicht nur durch Corona natürlich unsere Zukunft ist, weil das Menschen sind, die sich noch weniger selbst helfen können. Und deswegen wäre es so mein kurzfristiger Appell, wenn ich so an die nächsten 5 Jahre denken darf, dass wir dort zumindest diesen Rückstand, der in den letzten Jahren entstanden ist im Verhältnis zu den Erwachsenen, bei den Kindern und Jugendlichen als Robert-Enke-Stiftung gemeinsam mit der restlichen Gesellschaft aufholen, weil das wirklich mindestens nun auch Menschen sind, die aufgrund ihres Alters unsere volle Unterstützung benötigen.
Also an alle Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen, die das gerade hören und da irgendwie ja, Bock haben, ein Netzwerk mit aufzubauen, was Sinnstiftendes und Gutes tut, meldet euch entsprechend gerne bei der Robert-Enke-Stiftung. Jan, vielen, vielen lieben Dank für den Ausblick. Vielen, vielen lang. Oh Gott, ich hatte noch keinen Kaffee, meine Ausrede. Und ich habe echt schlecht geschlafen. Wir haben heute das erste Mal versucht, nur mit der Flasche über die Nacht zu kommen. Das war eine katastrophale Nacht.
Ich überlege gerade, was die Leute denken, die nicht gehört haben, dass du eine 11-jährige Tochter hast und du
Stimmt.
den Satz hast, dass du das erste Mal ohne Flasche versucht, durch die Nacht zu kommen. Aber lassen wir vielleicht auch so stehen.
Ja, Cocktail nachgemacht. Kann die Flasche stehen bleiben. Scheiße, jetzt habe ich das dadurch versaut. Es tut mir leid.
Du hattest schon so einen schönen Abschluss gefunden,
Eigentlich schon, ne?
Theresa, ne? Da hättest du schon echt Schluss machen können. Das war wundervoll.
Ja, vielleicht schneide ich es raus jetzt. Nee, ist
Ja,
auch
schneid das
doof.
alles nochmal zurecht. Ja.
Nee, das ist so eine Arbeit, die kann ich nicht. Wenn hier auch so intern fragen immer viele Kolleginnen nach, so, ja, steckst du da voll viel Arbeit rein, so mit Nachschneiden, rumschneiden? Ich sage, ich schneide überhaupt nichts rum.
Nee.
Start, Stopp, das Ding wird hochgeladen, fertig. Ich war dabei, warte, jetzt. Jan, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und jetzt auch ganz ernsthaft, vielen, vielen lieben Dank für die tolle Arbeit, die du da machst, die ihr da macht, die euer komplettes Team und sei es von hauptberuflich, ehrenamtlich 450 Euro, beziehungsweise jetzt eigentlich 530 Euro Kraft wegen Mindestlohnerhöhung und so. Das ist ja so toll, was ihr da macht und ich wünsche euch nur das Beste, wenn ihr mal irgendwie Bock habt, was mit einem Breitensportverein zu machen. Der TKH hat Bock. Da mit euch was auf den Weg zu bringen. Ja, und kann mich da einfach nur bedanken, dass ihr dieses, ja, dieses schwere Erbe, aber diese tolle Botschaft, die dahinter steht, die Robert Enke hinterlassen hat, dass ihr die in seinem Namen weitertragt. Und ich glaube, dass das im Sinne aller ist, die mit Depressionen und psychischen Krankheiten schon mal was zu tun hatten. Ja, dass das einfach sehr toll ist, was ihr da macht.
Jetzt hast du es hinten raus doch noch gerettet. Sehr
Ja,
gut.
ne?
Kann ich gar nichts mehr zu sagen. Danke für deine netten Worte. Danke für deine lieben Worte. Ich war total gerne dabei. Und ja, bin gespannt. Am 17. Dezember, 50 Jahre TKH, am Basketballspiel, ob ich da mal vorbeikomme mit meinem Vater.
Gut, dass du dran gedacht hast. Ich hätte es vergessen.
Ich weiß, deswegen habe ich es gesagt.
Ach, scheiße. Ah ja. Jan, okay, vielen, vielen lieben Dank. Und dann vielleicht laufen wir uns mal über den Weg und dann schnacken wir lustige Projektideen durch.
So machen wir das. Torben, bis dahin.
Jan, ciao.
Ciao.